Acker, der grüne Flusskiesel, war noch jung an Jahren und daher recht groß. Man muss nämlich wissen, dass Kieselsteine groß zur Welt kommen und im Laufe ihres Steinlebens Jahr um Jahr und Stück für Stück kleiner und immer kleiner werden. Wacker war erst 3415,5 Steinjahre alt und gehörte somit noch zum jungen Gemüse unter den Kieseln. Er lebte mit seiner steinalten Familie tief unten im Flussbett der Sulper, einem Nebenfluss der Klumpe. Sein Alltag war sehr gewöhnlich, zumindest bis zu jenem denkwürdigen Juliember-Nachmittag, an dem sich alles ändern sollte. 3415,5 Steinjahre lang tat er Tag aus, Tag ein das, was all seine Kieselkumpels auch taten, und das war nicht immer leicht für den großen Wacker. Denn so ein Kieselsteinalltag konnte ganz schön anstrengend sein. Kieselsteinalltage beginnen in aller Frühe, noch bevor die Sonne aufgeht. Alle Kiesel erwachen im Flussbett aus ihrem wohlverdienten Nachtschlaf und beginnen umgehend mit dem Morgenschlummer. Sie schlummern so ungefähr genau bis 12:30. Dann beginnt die Mittagsruhe und um Punkt 5 folgt ein klitzekleines Nickerchen. Dann dösen sie ein, zwei Stündchen vor sich hin bis zum Sonnenuntergang. Am frühen Abend pofen sie eine super kurze Weile, anschließend gibt's ein ausgedehntes Halbschläfchen und erst dann, tief in der Nacht, überkommt sie der wohlverdiente Schlaf und sie ratzen fest wie die Steine. Eine Kieselsteinwoche hat haargenau 7 Tage und Freitag ist, wenn Freitag ist. Aber sonst ist alles anders bei den Kiesels und überhaupt dreht sich alles um den Freitag. Den Samstag zum Beispiel nennen sie Nachfreitag, den Sonntag Nachfreitag. Der Donnerstag heißt Vorfreitag und den Mittwoch nennen die Flusskiesel Vorvorfreitag. Noch komplizierter steht es um die Montage und Dienstage, die sie über Vor- und über Nachfreitage nennen. Alles dreht sich um die Freitage. Der Freitag ist sozusagen der Sonntag der Kieselsteine, also ihr Feiertag. Doch wenn man jetzt glaubt, dass der Freitag ein freier Tag wäre, dann irrt man sich gewaltig. An den Kieselfeiertagen fällt zwar das ausgedehnte Halbschläfchen, die superkurze Pofweile und die ein, zwei Dösstündchen aus, aber stattdessen müssen die Kiesel ihren Mittagsschlaf bis tief in die Nacht strecken. Es geschah also am 36. Juliember, einem kiesnormalen Übervorfreitag. Im Flussbett der Sulper herrschte absolute Dösstundenruhe, alles Gestein plemperte herum, pennte und pofte nach Herzenslust. Null Lärm. Nur ganz leise hörte man Trafi Deichtor, den singenden Steinbutt, sein Lied vom Marmorschwein, das Eis erbricht, schnorcheln. Einen ollen Schlager, den er vor Jahrzehnten, als man in der Sulper noch baden durfte, aus einem Luftmatratzen-Transistorradio aufgeschnappt hatte. Sein Rekord waren 43 Strophen, hintereinander weg, ohne Luftdruck.
Dummbutt-Rekord. Ungefähr genau 43 Strophen für die Doofen. Blödbutt-Rekord. Und überhaupt, Schlager machen Nierensteine.
Absolut Schluss jetzt. Sofort Ruhe im Flussbett. Es ist Dösstunde.
Kieselgurt war ein Möchteklein. Kein wirklich schlechter Kerl, aber eben ein ungehobelter Gerneklein. Dabei war er noch ebenso groß wie Wacker. Aber er war Dösstundenbeauftragter. Und er war Wackers Lieblingsfeind Numero Uno.
Dummbutt.
Tja, sowas war leider erlaubt. Da war nichts zu machen. Wacker und seine Kumpels hätten natürlich lieber mal einen flotten Hip-Hop-Titel gehört oder so, aber nichts zu machen. Die winzigen Kieselältesten befanden, dass Trafi eine angenehm fischige Stimme habe, bei der es sich prima pofen ließe. Aus, Butt und Basta.
Dösbassel die. Schlager sind voll die Kieselsäure.
Dachte Wacker im Halbschlaf, kuschelte sich tiefer in den Sand und döste ganz konzentriert, sodass es ihm fast Dackelfalten auf die Stirn zog. 33 Marmorschweinstrophen später, als der Horizont gerade dabei war, die Abendsonne zu verschlucken, passierte es dann. Man muss vorausschicken, Trafi traf keine Schuld. Er hatte null und nichts damit zu tun. Pünktlich zum Ausklang der Dösstunde hatte er seine persönliche Jahresbestleistung auf 43 und eine Drittelstrophe erhöht und war jetzt dabei, einen kräftigen Schluck Luft zu schnappen. Nein, die Sache mit Wacker passierte von ganz alleine. Davon waren auch die Brockhausers überzeugt.
Scheuerleiste, Scheunendrescher, Schickeria, Schicksal oder so. Ja, das mit Wacker, das war astreines Schicksal, ganz klar. Schicksal, Komma, das, auch Geschick, Vorsehung, Vorbestimmung genannt, ganz klar, oder?
Und die Brockhausers, die mussten es ja wissen. Brockhaus 1 und Brockhaus 2 waren Zwillinge. Sie glichen sich, wie sich eben nur einsteinige Kieselzwillinge gleichen können. Sie trugen nicht nur die gleiche oberkluge Nickelbrille, sondern sie waren, jeder für sich genommen, tatsächlich schon ziemlich schlau. Aber gemeinsam waren sie unschlagbare, neunmal kluge, doppelt schlaue Intelligenzbrocken. Sie konnten das komplette Edelsteinlexikon auswendig aufsagen. Vorwärts, rückwärts und freihändig dazu.
Ob man als Hohlblockstein oder als Stein der Weisen endet, das ist alles Frühzündung, Fuchsschwanz, Fuckerstadt, Fügung, Fügung, Komma, die auch höhere Gewalt, Bestimmung losgenannt, Schicksal eben, ganz klar.
Nun, ob Schicksal oder Fügung, Tatsache ist, plötzlich und unvermittelt gab Wacker ganz eigenartige Geräusche von sich. Anfänglich kluckste es nur ein wenig aus seinem Mund. Und aus seinem rechten Nasenloch stiegen kleine Luftbläschen auf. Doch schon im nächsten Moment schnarchte und ratzte und sägte Wacker, dass das Flussbett zitterte. Die Brockhausers hatten am besagten Julienpernachmittag einen besonders leichten Po. Noch dazu lagen sie direkt neben Wackers Döskieselalge und so waren sie es, die Wackers Geschnarche als erste aus dem Schlaf riss.
Wie? Was? Warum? Wacker schnarcht. Das ist ein Pfifferling, Pfingstochse, Tropfenzieher, Phänomen. Ganz klar, ein astreines, phänomenales Phänomen. Phänomenal, Komma, will sagen, außergewöhnlich, ausgefallen, brillant, bedeutsam, umwerfend, großartig, überwältigend, eindrucksvoll.
Aber ja, ganz klar.
Versuchte sie, Fräulein Igittigit von und zu Gallenstein zu stoppen. Doch die Zwillinge waren nicht mehr zu bremsen. Sie kamen jetzt erst recht in Fahrt.
Ein Kiesel, der schnarcht? Das ist enorm, grandios, sensationell, imponierend, formidabel, impulsant, epochal, extraordinär, frappant, astrein, pyramidal.
Ja, ja, ganz klar wie Klopsbrühe.
Nach und nach waren alle Steine der Sülper aufgewacht und staunten nicht schlecht über Wackers Begabung. Das ganze Flussbett war in heller Aufregung. Alle waren sie gekommen. Die Bernsteins, die Ecksteins, die Spülsteins, die von Edelsteins und wie sie alle hießen. Und alle lauschten dem meisterhaften Schnarchkonzert oder quasselten wild durcheinander. Nur Wacker ratzte, schnarchte und sägte auf Teufel komm raus.
Das ist ein Sägen. Ein Sägen für die ganze Familie Wackersten.
Ein Segen.
Säg ich doch, Hedwig. Säg ich doch. Schon immer hätte Wacke sowas Geniales im Blick.
Geniales? Du meinst, er hatte etwas Geniales im Blick?
Berichtigte ihn Tante Hedwig erneut und wurde etwas rot dabei.
Schitte egal, wie das heißt. Feststellt nämlich, denn Schnarchen ist wahrlich virtuös.
Virtuos heißt das.
Viehzeug, Viervierteltakt, Virginia-Tabak, Virtuos. Das bedeutet meisterhaft, vollendet, perfekt oder so.
Ganz klar, ganz der Vater. Ach, wenn das der alte Herr von Wacker nur hören könnte, er wäre selig vor Glück.
Sämig, das heißt sämig vor Glück, Fräulein Gellenstein. Kleck schmeckt nämlich sämig.
Was ein Quatsch.
Suchen schmecken sämig.
Dann sag ich jetzt eben gar nichts mehr.
Sie hatten alle etwas dazu zu sagen. Professor Meilenstein machte sich fleißig Notizen und flüsterte Gedanken verloren.
Bemerkenswert, ausgesprochen bemerkenswert. Seit der Steinzeit hat man so etwas nicht mehr erlebt.
Ich sag's ja, Jans der Vater. Das war auch so ein Teufelskerl.
Womit sie nicht ganz Unrecht hatte. Denn Wackers Dad war einmal ein recht erfolgreicher Feuerstein gewesen, der zu seiner besten Zeit sogar unter Wasser Funken sprühen konnte. Aber das ist eine andere Geschichte.
Liebe Kieselgemeinde.
Auch von Popenfels mischte sich jetzt ein.
Liebe Kieselgemeinde, wir alle wurden Zeuge eines Wunders. Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich nenne es Wunder. Eine Prophezeiung hat sich erfüllt, jawohl, ich nenne es Prophezeiung. Denn, wie steht schon im alten Fundament geschrieben, den Steinen gibt's der Herr im Schlaf.
Proletenbagger, Promenadenmischung, Propellerflugzeug, Prophezeiung, die besser bekannt als Vorhersage, Weissagung, Offenbarung.
Prost, Kieselgemeinde, kein Grund zum Fremle. Dort drauf trinken wir lieber noch einer, so war ich dein Hecherhech. Jetzt wird gefeiert, aber hoppla.
Und er goss sich einen kräftigen Schluck hundertprozentiges Silberwasser hinter die Binde. An jenem 36. Juliember waren sich alle einig im Flussbett der Sulber. Wacker war etwas ganz, ganz Besonderes. Das stand fest wie ein Fels in der Klumpe. Fortan sägte und ratzte er an allen Übervorfreitagen. Man konnte seine Sanduhr danach stellen, immer pünktlich zwischen Dösstunde und Pofweile, also während der Horizont dabei war, die Abendsonne zu verschlucken, setzte er zur Freude aller Kieselkumpels mit dem Schnarchen ein und ungefähr genau eine Stunde später endete er ebenso plötzlich, wie er damit begonnen hatte. Das ging so eine ganze Weile. Doch mit einem Mal schnarchte er auch während der Halbschlafzeit der Vorfreitage. Gelegentlich begann er sogar schon zur Mittagsruhe der Vorvorfreitage oder gar zur Morgenschlummerzeit. Und eines Nachnachfreitags schließlich begann er während des Nachtschlafes mit seinem Schnarchkonzert und endete erst volle 7 Tage später. Kurz gesagt, Wacker verschnarchte eine komplette Kieselwoche rund um die Uhr. Und so kam es, wie es kommen musste. Am Übernachfreitag jubelten noch alle im Flussbett. Doch als er schließlich 7 volle Tage und Nächte geschnarcht und nichts als geschnarcht hatte, kam der Stein ins Rollen. Was eben noch für die Kieselohren genial und virtuos klang, störte jetzt nur noch, war einfach nichts anderes als Krach, Lärm und Radau. Natürlich war es Kieselgurt, Wackers Lieblingsfeind Numero Uno, der sich als erster beschwerte.
Genug ist genug, mir reicht's jetzt. Was zu viel ist zu viel. Absolut Schluss jetzt, das ist ja nicht zum Aushalten.
Schluss jetzt!
Auch Trafi Deichtor war butt verärgert, weil er bei Wackers Gesäge seinen Rhythmus nicht fand und sich laufend in der Strophe irrte. Professor Meilenstein kritzelte wieder einmal in seinen Notizblock.
Der Kiesel leidet unter einer steilen, schlagähnigen Schnarch- und Schnauzkrampf. Seit der Steinzeit hat man von einem solchen Leiden nicht mehr gehört.
Wacker hätte schon immer so eine unverschämte und unnäsige Natur. Nicht wahr, Hedwig?
Aber ja, unverschämt und unmäßig, schon von Natur aus.
Ich sag's ja, bei dem Vater, Gittigitt, ist das doch auch kein Wunder. Das war auch so ein Teufelskerl.
Kein Wunder. Natürlich kein Wunder. Wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, liebe Kieselgemeinde, Wackers Schnarchen hat etwas Diabolisches. Jawohl, ich sage Diabolisches. Schon im neuen Fundament steht zu lesen. Und nur wer ruhig schläft, sündigt nicht.
Diakon, Diagnose diabolisch, böse, gemein, teuflisch.
Kein Grund zum Triebsandblase, dort drauf trinken wir doch lieber noch einer. Prost, so war ich dein Hecherhech. Jetzt wird gefeiert, dass es im Wacker es Schnarche und Sehe vergeht, aber hallo.
An jenem Nachnachfreitag waren sich alle einig im Flussbett der Sulber. Wackers Geschnarche musste ganz, ganz schnell sein Ende finden. Das stand fest wie ein Fels in der Klumpe. Und so versammelte sich der Rat der winzigen Kieselältesten und beratschlagte, was zu tun sei. Man diskutierte die ganze Nacht hindurch. Und als der Horizont die gelbe Morgensonne ausspuckte, war man sich einig. Plankton, der kirschkernkleine Philosophenkiesel, sollte Wacker wecken und ihm das Urteilsrätsel verkünden. Die Kieselältesten hatten nämlich die Angewohnheit, sich nur durch Sprichworte und Redensarten zu verständigen, und das klang oft sehr rätselhaft. Ungefähr genau so.
Primus, wenn ein Kiesel schnarcht, bleibt kein Stein auf dem anderen. Und nur wer ruhig schläft, liegt auch auf Steinen gut.
Alle spürten sofort, dass es Plankton schwer fiel, das Rätsel der Kieselältesten zu verkünden, denn er hatte Wacker lieb.
Sekundus, schlafende Kiesel soll man nicht wecken und rollende Kiesel setzen kein Moos an. Die kleinen Flüsse fließen in die großen und tauben Ohren predigt man vergebens. Triptos, der Taube hört keinen Wasserfall und wer nicht hören will, muss seine Verwandtschaft fühlen.
Er stoppte erneut und seufzte eine noch traurigere Sprechblase.
Einen geworfenen Stein kann man nicht zurückrufen. Kiesel rollen nur bergab, kein Wasser fließt den Berg hinauf. Und Sandkörner treffen sich wieder im...
Schon gut. Ich hab's kapiert. Ich hab das Rätsel gelöst.
Langsam. Besser eine kluge Antwort langsam, als eine dumme schnell. Was man weiß, ist zwar kein Rätsel mehr, doch wo Hast einkehrt, nimmt Klugheit Abschied. Kieselfreundschaft, die nicht traut, ist auf Sand nur aufgebaut. Deshalb sollst du wissen, was ich weiß. Primus, kein Kieselherz ist nur aus Stein, so auch nicht meins. Sekundus, Unrecht Urteil trifft den Richter selbst am schwersten. Triptos?
Okay. Ich hab kapiert, dass es dir leid tut, mein lieber Plankton. Und was das Rätsel angeht, das war ganz leicht zu knacken. Zumindest im Groben und Ganzen.
Denn obwohl Wacker sehr gut war im Rätselknacken, hatte er dieses doch nur so ungefähr genau verstanden.
So viel ist klar. Seit ich begonnen habe zu schnarchen, ist hier im Flussbett nichts mehr, wie es einmal war. Kaum ein Kiesel kommt mehr zur Ruhe. Und deshalb habt ihr beschlossen, mich zu den schwerhörigen Steinverwandten zu schicken. Den Taubkiesels, die unterm Wasserfall der Klumpe leben.
Wacker schluckte. In seinem Magen grummelte es, aber er ließ sich nichts anmerken. Er nahm all seinen Kieselmut zusammen.
Ein Ausflug zu den Taubkiesels ist ganz nach meinem Geschmack. Die Strömung der Sulpa ist günstig, gerade recht zum Kieselrollen. Ich mache mich gleich auf den Weg. Sicher wird's dort auch ganz nett. Und wenn's mir dort nicht passt, dann komme ich eben zurück.
Plankton blieb lange stumm. Doch schließlich ließ er zu Wackers Abschied einen ganzen Schleier von winzigen, wehmütigen Luftbläschen aufsteigen und rief ihm nach.
Primus, auch ein Kiesel in der Sanduhr hält die Zeit nicht an. Sekundus, Freundschaft kennt keine Entfernung. Triptos, Sandkörner treffen sich wieder im großen Tränenmeer. Schlag dich wacker und leb wohl.
So machte sich denn Wacker auf den Weg. Mit etwas Schwung ließ er sich vom Platz seiner Döskieselalge heruntergleiten, kullerte an all seinen Kieselkumpels vorbei, ohne sich noch einmal umzuschauen und wurde in der Mitte des Flussbettes von der Strömung erfasst, die ihn zwar langsam, aber stetig flussabwärts rollte. Natürlich war Wacker traurig. Er war sogar ziemlich besonders traurig. Auch wenn er sich das beim Abschied nicht hatte anmerken lassen. Aber jetzt, als er so ganz alleine auf dem Grund der Sulberfluss abwärts rollte, wurde ihm Rolle für Rolle wehmütiger ums Kieselherz und schließlich weinte er eine ganz dicke Weinträne. Und nach der so und so vielten Rolle vorwärts, ganz plötzlich, wie durch einen Steinschlag, wurde ihm klar, was Plankton wirklich gemeint hatte.
Wie war das nochmal gleich?
Kiesel rollen nur bergab. Kein Wasser fließt den Berg hinauf.
Das war ja ein Abschied für immer.
Wieso ein Abschied für immer, wird man sich fragen. Ganz einfach, weil es für Wacker kein Weg zurück gab. Wie man weiß, hat die Natur die Kieselsteine aus Sparsamkeit sozusagen nicht mit Beinen bedacht. Kieselsteine sind nun einmal nicht zum Wandern, Rennen oder Sprinten gemacht, sondern zum Rumliegen und Dösen und für sonst gar nichts. Und wenn sie sich doch einmal fortbewegen wollen, dann ist das eben nur durch Rollen oder Kullern möglich. Genau genommen können sie nicht einmal das von ganz alleine. Denn liegen sie im Wasser, so brauchen sie die Strömung, die sie mitreißt. Und liegen sie auf dem Land, ist ein Hügel nötig, von dem sie sich runterkullern lassen. Von ganz alleine können sie sich nicht bewegen, nur rumliegen und pofen. Und weil die Strömung der kleinen Flüsse in die großen geht, wie Plankton sehr richtig bemerkt hatte, fließt auch die Sulper in die Klumpe und die Klumpe dann in die Molle und die Molle wiederum in die Gulle und so weiter, bis schließlich ein breiter Strom bestehend aus allen Wassern der Sulper, der Klumpe, der Molle und der Gulle in das große Tränenmeer fließt. Aber nie und nimmer fließt die Strömung in entgegengesetzter Richtung. Und nie und nimmer schafft es ein Kiesel, auch nicht, wenn er Wacker heißt und prima schnarchen kann, sich gegen die Strömung eines Flusses zu wehren. Und deshalb war es ein Abschied für immer. Das alles wurde Wacker jetzt klar. Nie wieder würde er Plankton sehen und auch sonst niemanden seiner Kieselkumpels. Und so rollte er weiter flussabwärts und weinte noch eine zweite und eine dritte fette, salzige Traurigkeitsträne. Nach einer Weile wurde es Wacker ganz schwindlig und wirbelig von der ewigen Rumrollerei. Er hatte sich in einer Flussbiegung abgelegt und weinte ein wenig müde vor sich hin. Gerade als er dabei war, einzupofen, schreckte ihn eine Stimme auf.
Na, wen haben wir denn da? Weint da nicht ein lecker, schmatziges Abendbrot?
Wacker schaute verdutzt auf. Vor ihm stand ein Fisch mit kurzen Beinen.
Ich und weinen? Mir ist nur eine Mücke ins Auge geflogen.
Das war natürlich geschummelt.
Ahaha, eine Mücke ins Auge geflogen. Unter Wasser, eine Mücke. Das gefällt mir. Du bist ein super lustiges Abendbrot.
Ich bin kein Abendbrot. Ich bin Wacker, der Schnarchkiesel. Und mir ist nur eben ein bisschen schwindlig geworden.
Ein schnarchender Kieselstein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das glaube ich, dass dir schwindlig wird. Bei solchen Schwindelgeschichten, wir sollten Freunde werden.
Kannst du denn singen?
Er fragt, ob ich singen kann. Du bist vielleicht ein Witzbold. Vor dir steht Bonzo Plöff höchstpersönlich. Ich bin der bedeutendste Singfisch jenseits der Molle. Klar kann ich singen und wie.
Auch blöde Schlager?
Blöde Schlager sing ich am allerbesten.
Auch das vom Marmorschwein, das Vanillesoft-Eis kübelt?
Aber claro, das ist mein Lieblingslied. Seit Jahren sing ich es rauf und runter.
Dann geh lieber weiter und lass mich in Ruhe. Ich bin nämlich müde und blöde Schlager machen mir Nierensteine.
Nierensteine? Schlager machen ihm Nierensteine. Für ein lecker, schmatziges Abendbrot flunkerst du nicht schlecht. Keine Sorge, das mit dem Singen war nur ein Witz. In Wirklichkeit bin ich der unmusikalischste Fisch jenseits der Gulle und heiße Fred Flunker.
Alles gelogen. Von A bis Z gelogen. Denn Plöff hieß weder Bonzo Plöff noch Fred Flunker, sondern einfach Lügbert und war ein schlimmer Schummelfisch. Schummelfische sind ganz besondere Tiere. Sie gehören zur Gattung der Schwindelflossler, einer Unterart der Kiemenlügner. Noch dazu sind alle Schummelfische hundertprozentige Mineralier. Wie man weiß, gibt es Fischarten, die sich von Fleisch und kleineren Fischen ernähren, die nennt man Raubfische. Andere verspeisen mit Vorliebe Döskieselalgengemüse und sonstiges Grünzeug, das sind Vegetarier. Aber es gibt auch die Familie der Schummelfische, die sich ausschließlich von Kieselsteinen ernährt. Und daher nennt man sie Mineralier. Schummelfische würden natürlich niemals zugeben, dass sie Schummelfische sind und Steine fressen, denn sie sind zwanghafte Lügner. Sie lügen das Blaue aus der Gülle. Deshalb findet man auch in keinem Lexikon der Welt ein wahres Wort über Schummelfische. Kein Wunder also, dass Wacker das nicht wusste. Nicht einmal die Brockhaus-Zwillinge hatten je etwas von Schummelfischen gehört.
Was treibst du hier so ganz alleine?
Ich bin auf dem Weg zu meinen schwerhörigen Verwandten, den Taubkiesels, die unter dem Wasserfall der Kluppe leben.
Ach, zur Familie Taubkiesel. Da hast du aber Glück. Die Taubkiesel sind ein ganz entzückendes Geröll.
Du kennst sie?
Aber klaro, drei Schwör. Sie leben am Wasserfall der Klumpe. Dort gehe ich ein und aus. Ich hab sie zum Fressen gerne. Da hast du aber noch einen langen Weg vor dir. Bis zum Wasserfall rollt man gut und gerne 3 Tage. Aber Zufälle gibt's, die gibt es nicht. Denn ob du's glaubst oder nicht, großes Flunker-Ehrenwort und 3 Schwör, ich bin am Abend bei den Taubkiesels zum Steinobstkomplott mit Zuckersahne eingeladen.
Mit Zuckersahne?
Ja, natürlich. Haben dir die lieben Taubkiesels noch nie ihr Steinobstkomplott mit Zuckersahne serviert? Lecker, sag ich dir. Total lecker Schmecker.
Nein, um ehrlich zu sein, ich besuche sie zum ersten Mal. Ich war noch nie unterm Wasserfall der Klumpe.
Dachte ich mir's doch. Ich sehe schon, du bist noch nicht weit rumgekommen auf der Welt. Da wäre ich vorsichtig an deiner Stelle, denn in der Klumpe soll es Schummelfische geben, erzählt man sich, die fressen am liebsten große grüne Kieselsteine. Aber mach dir deshalb keine Sorgen. Heute scheint dein Glückstag zu sein. Weißt du was? Ich nehme dich einfach mit, dann bist du in Sicherheit.
Das ist sehr nett von dir, aber wie willst du mich mitnehmen? Ich sehe, du hast zwar kurze Beine zum Wandern, aber die Natur hat dir aus Sparsamkeit keine Arme gemacht, die mich tragen könnten. Das wird also nicht gehen.
Aber klaro, 3 Schwör, wir sind doch Freunde. Ich schluck dich einfach unter, du schläfst gemütlich eine Weile in meinem Kieselkugelbauch und wenn wir da sind, spuck ich dich wieder aus.
Ganz wohl war Wacker nicht bei dem Gedanken, so mir nichts, dir nichts von einem fremden Fisch mit kurzen Beinen verschluckt zu werden. Das kann man sich denken. Aber immer noch besser im Bauch eines Freundes in Sicherheit schlummern, als 3 lange Tage weiterzurollen oder gar die Bekanntschaft der gefährlichen Schummelfische zu machen, dachte sich Wacker. Und ein bisschen freute er sich auch schon auf das Steinobstkomplott mit Zuckersahne.
Also gut, ist gemacht. Schluck mich.
Mein Freund, ich wusste es doch, dass du ein vernünftiges Abendbrot bist.
Lügbert sperrte sein Fischmaul weit auf und verschlang Wacker mit einem einzigen Biss. Wacker wusste nicht recht, wie ihm geschah. Es wurde dunkel um ihn herum und er fand sich in der Bauchhöhle des Schummelfisches wieder. Hier war es mollig, warm und weich und so müde wie Wacker war, schlief er auf der Stelle ein.
Lecker Schmecker. Dacht ich mir's doch, mein Freund, dass du ein Gaumenschmaus bist.
Sein Kieselkugelbauch war jetzt so dick, dass er nicht einmal mehr seine kurzen Beine sehen konnte.
Lügen ist der beste Koch. Nach diesem feinen Leckerbissen werd ich mir ein wenig die Beine vertreten. Das ist ein Glück. 2 Schritte vor und 3 zurück. Und ist der Magen noch so leer? Wackersteine wiegen schwer. Schummelfische lügen nur. 2 Schritte vor und 3 retour. Schritte vor und 3 zurück. lecker, schmatzt der Bauch ist rund. Lügenfisch fühlt sich gesund. Schummelfische lügen nur. Zwei Schritte vor und drei retour. Lecker, lecker, lecker. So ein Abendbrot, das ist ein Glück. Zwei Schritte vor und drei zurück. Lecker war es, der Bauch ist voll. Grüne Kiesel schmecken toll. Schummelfische lügen nur. Zwei Schritte vor und drei retour.
So spazierte er satt im Flussbett der Sulpa hin und her und vor und zurück und merkte dabei nicht, dass er dem Ufer immer näher kam und dass das Wasser immer niedriger wurde. Und auf einen Schlag machte es Kriü und Zack. Und etwas schoss auf ihn zu, packte ihn, riss ihn mit einem kräftigen Ruck aus dem Wasser und flog mit ihm davon. Das Etwas war Hilde, die nachsichtige Steinadlerin. Auch sie war auf der Suche nach einem lecker schmatzigen Abendbrot gewesen, und als sie mit knurrendem Magen über die Sulpa kreiste, sah sie, wie Lügbert so unvorsichtig seinen dicken Kieselkugelbauch vor sich hertrug und im seichten Wasser vor- und zurückspazierte. Oder besser gesagt, sie vermutete, so etwas Ähnliches gesehen zu haben. Im Allgemeinen haben Adler sehr gute Augen. Nicht umsonst heißt es Augen wie ein Adler. Sie sehen aus 113 Metern Höhe sogar, wenn sich ein Floh mit dem Zahnstocher einen Krümel aus dem Backenzahn pult. Und wirklich gute Steinadlerinnen können sogar unterscheiden, ob es sich bei dem Brösel um einen Kuchen- oder einen Schokoladenkekskrümel handelt. Aber bei Hilde war das nicht ganz so. Sie war schon eine reifere Steinadlerdame und mit den Jahren nachsichtig geworden. Oft hat man schon von kurzsichtigen und weitsichtigen Adlern gehört, aber von nachsichtigen weiß man nur wenig. Ist man kurzsichtig, so sieht man die Dinge, die weit weg sind, nicht sehr genau. Ist man weitsichtig, so verschwimmen alle Dinge, die einem nah sind. Ist man aber nachsichtig, so sieht man im Prinzip alle Dinge, ob nah oder fern, ganz ausgezeichnet, aber einfach zu spät. Eben nachdem sie wirklich passiert sind. Natürlich gibt es auch für nachsichtige Adler Brillen, die gegen dieses Leiden helfen. Und Hilde hatte auch einige. Aber als sie sich am Nachmittag aufmachte, runter zur Sulpa zu fliegen, konnte sie so schnell keine finden, weil sie doch nachsichtig war und schließlich knurrte ihr der Magen. Also war sie ohne Brille losgeflogen und nur, weil Lügbert zwei Schritte vor und drei zurückging, erwischte Hilde ihn, also eher zufällig. Hilde kam beim Fliegen ganz schön ins Schwitzen. Immerhin trug sie nicht nur den Lügenfisch im Schnabel, sondern auch Wacker, der noch immer seelenruhig in Lügberts Magen pufte. Wacker hatte von der ganzen Aufregung nichts mitbekommen. Er war so todmüde, dass er für einen Augenblick sogar das Schnarchen vergessen hätte.
Das muss ein fettes Nachtmahl sein, was ich da aufgefischt habe. Bin mal gespannt, was es eigentlich ist,
murmelte die Steinadlerin und wischte sich während des Fliegens mit der Flügelspitze die Schweißperlen von der Stirn, was nicht ganz ungefährlich war. Als sie endlich in ihrem felsigen Heim hoch oben im Gebirge angekommen war, legte sie Lügbert ins Nest neben ihre beiden Eier, denn Hilde erwartete Nachwuchs. Dann beugte sie sich über den Schummelfisch und starrte ihn aus nächster Nähe so gefährlich an, dass ihre Augen blitzten und funkelten. Lügbert lag auf dem Rücken und ließ seine kurzen Beinchen kraftlos links und rechts des Kugelbauches herunterbaumeln. Er hatte mächtige Angst und stellte sich tot. Hilde rieb sich die Augen. Ihr funkelnder, gefährlicher Adlerdamenblick kam nämlich nur durch ihre Nachsichtigkeit, denn ihre Brille hatte sie noch immer nicht gefunden.
Ei, was hab ich mir denn da für ein schmausig fettes Nachtmahl ins Nest gelegt? Zit, zit, zit. Jetzt sehe ich erst so ungefähr genau. Du bist ja ein dicker, runder Schummelfisch.
Lügbert riss vor Schreck die Augen auf.
Ich? Ein Schummelfisch? Aber nein, niemals. Wie kommen Sie denn darauf, meine Gnädigste?
Lüg nicht. Du hast einen runden Kieselkugelbauch, das sehe ich doch. Auch deine kurzen Beine sind eindeutig die eines Schummelfisches. Denn Lügen machen bekanntlich kurze Beine.
Aber Ivo, ganz sicher nicht. Sie irren sich gewaltig. Ich bin kein Schummelfisch, nie und nimmer. Und meine Beine, die wachsen noch.
Zit, zit, zit. Und da bist du dir auch ganz, ganz sicher, dass du kein Schummelfisch bist?
Aber wenn ich's Ihnen doch sag, Gnädigste, ganz großes Schummelfisch-Ehrenwort, dreischwör, ich bin nur eine kleine Ölsardine, aber das sieht man doch.
Na, wenn das so ist, entschuldige vielmals die Verwechslung. Liegt an meinen Augen, weißt du. Bin nämlich etwas nachsichtig.
Macht doch nix. Kann ja mal vorkommen. Aber Sie können mir's wirklich glauben. Ich bin nur eine winzige, versalzene, ungenießbare Ölsardine.
Grieu! Das beruhigt mich. Da hab ich noch mal Glück gehabt. Steinadler essen nämlich keine Schummelfische, musst du wissen. Aber überwürzte Ölsardinen sind mein Leibgericht. Oh, welch ein Festtag! Eine versalzene, ungenießbare Ölsardine. Welch ein Hochgenuss!
So, so. Ihr Leibgericht, das freut mich sehr.
Du bist ein netter Kerl, Ölsardine, und ich sehe, dir ist kalt. Du zitterst ja am ganzen Fischleib, du armer Tropf. In meinem Bauch wird's dir gleich ganz mollig werden. Ich such nur noch eben schnell meine Brille, dann hat dein Zittern ein Ende.
Doch während Hilde ungeduldig im Nest rumwühlte, um ihre Brille zu suchen, fing Wacker im Magen des Schummelfischs plötzlich an zu sägen und zu schnarchen, dass es eine Freude war. Lügbert schloss schnell sein Maul und versuchte Wackers Geschnarche zu unterdrücken, aber die Steinadlerin hatte es längst gehört, denn gute Ohren hatte sie.
Ei, was war denn das für ein Geschnarche? Du hast gelogen, Ölsardine, du bist gar keine. Ölsardinen schnarchen nicht, das weiß doch jedes Kind. Du bist eindeutig ein Barsch. Ja, sowas. Da ist mir doch glatt ein Schnarchbarsch ins Netz gegangen.
Nein, nein, alles falsch, ganz falsch, alles gelogen, Gnädigste. Ich habe gelogen, ich bin keine Sardine. Ob Sie's glauben oder nicht, in Wirklichkeit bin ich ein Schum.
Schnarchbarsch, du bist ein Schnarchbarsch und ein wirklich netter noch dazu. Du wolltest mir nur den Appetit nicht verderben. Sicher, ein Schnarchbarsch schmeckt nicht ganz so lecker wie eine völlig versalzene Ölsardine. Aber immerhin, mach dir deshalb keine Vorwürfe. Mein Magen knurrt schon seit Stunden und ich vertrag jetzt auch einen Barsch zum Nachtmahl. Nur noch einen kleinen Augenblick, nicht ungeduldig werden, ja? Ich such nur schnell mein Fischbesteck, dann fress ich dich.
Hilde wühlte aufgeregt im Nest herum. Bei dem Gedanken an das lecker schmatzige Nachtmahl lief ihr schon das Wasser im Schnabel zusammen.
Jetzt oder nie?
Dachte sich Lügbert und versuchte aus dem Adlernest zu springen. Aber er war so dick und kugelrund, dass er es nicht schaffte.
Da gibt's nur eins.
Und Plupp, spuckte er Wacker mit vollen Leibeskräften wieder aus. Wacker kullerte im Nest direkt zu den beiden Adlereiern. Er blinzelte ein wenig schlaftrunken mit dem rechten Auge, schlief aber direkt wieder ein. Lügbert hüpfte schnell über die Nestkante, kletterte den Felsvorsprung hinab und rannte so schnell ihn seine kurzen Beine trugen auf und davon in die Abenddämmerung hinein. Die Steinadlerdame war so mit dem Suchen beschäftigt, dass sie Lügberts Flucht nicht einmal bemerkt hatte. Nach einer Weile gab sie die Suche nach dem Fischbesteck auf. Immerhin hatte sie zufällig ihre Brille gefunden. Sie setzte sie auf ihren Schnabel und plapperte hungrig drauf los.
Ach, mein lieber Schnarchbarsch, jetzt kann's losgehen. Tut mir leid, dass es so lange dauerte. Ich konnte mein Besteck nicht finden, aber zur Not geht's auch mal ohne nicht. Aber wo ist denn mein schmatzig fetter Ölsardinen-Schnarchbarsch geblieben? Hat's ihm auf einmal doch zu lang gedauert? Nein, so ein Pech. Das ist aber nicht nett, einfach so zu verschwinden ohne ein Wort, wo er doch wusste, dass mein Magen knurrt. Vielleicht war's ja auch ein Eierdieb. Nein, dem Himmel sei Dank. Meine drei süßen Eierchen sind noch alle an ihrem Platz.
Hilde traute ihren Augen nicht. Und das aus gutem Grund. Sie nahm ihre Brille ab, rieb sich fest die Augen und setzte sie wieder auf den Schnabelhöcker.
Träum ich denn? Ich zähle drei, tatsächlich drei Eier. Und ich hätte geschworen, dass es gestern nur zwei waren. Juhu, ich bekomme Drillinge. Ich muss mir unbedingt eine Brillensuchbrille verschreiben lassen, damit ich meine Brillen schneller finde,
murmelte Hilde, setzte sich behutsam auf Wacker und die beiden Adlereier und brütete nachdenklich vor sich hin.
Seltsam, seltsam, drei Eier. Na ja, aller guten Dinge sind drei.
Schnäbelte sie müde und schlief bald mit knurrendem Magen ein. Mitten in der Nacht begann Wacker erneut zu schnarchen, so wild, dass das ganze Adlernest bebte und wackelte.
Wer reißt mich da aus meinem Lieblingsadlertraum? Mein Ei schnarcht. Jetzt wird's mir klar. Das Schnarchen kam nicht vom Barsch, es war mein Drilling. Dann wird der Ölsardinenbarsch am Ende doch ein Schummelfisch gewesen sein. Verflixte Geschichte. Da fällt mir aber ein Stein vom Herz, dass ich ihn nicht gefressen habe. Ich hätte mir an ihm sicher den Schnabel wund gekaut.
Wacker schnarchte zufrieden vor sich hin und träumte vom Flussbett der Sulper, von Plankton, den Kieselältesten, von den Brockhaus-Zwillingen, von Onkel Bimsstein und Tante Hedwig, von Kieselgurt, seinem Lieblingsfeind Numero Uno und all den anderen Kumpels. Und natürlich von Drafi, dem singenden Steinbutt.
Alles, alles voller Maulbeerbrei, doch ich schwimm vorbei. Alles, alles voller Maulbeerbrei. Das Marmorschwein ein Ei zerbricht, aber Rührei mag es nicht. Alles, alles voller Spiegelei, doch ich schwimm vorbei. Wenn Marmorschwein drei Biere zischt, wird's mir über dem kleinen Wicht. Alles, alles voller Hopfenbrei, doch ich schwimm.
Thank you.
Wacker, der grüne Flusskiesel, hat eine ganz besondere Fähigkeit. Er kann schnarchen, dass das Flussbett wackelt. Doch das geht seinen Kumpels schnell auf die Nerven, und so schicken sie ihn zu seinen schwerhörigen Verwandten, den Taubkiesels, die unterm Wasserfall der Klumpe leben. So kullerte den Wacker den Flusslauf der Sulper entlang und machte schon bald die Bekanntschaft von Lügbert, dem hinterlistigen Schummelfisch, dessen Leibgericht Kieselsteine sind, und tatsächlich verschlingt er ihn mit einem Biss. Doch auch Lügbert wird nur kurz darauf zur Beute von Hilde, der nachsichtigen Steinadlerdame. Nachdem sich Wacker aus Lügberts Bauch befreit hat, liegt er nun bei Hilde im Adlernest, die ihn für eines ihrer Eier hält, weil sie doch nachsichtig ist. Tja, und als schließlich die frechen Adlerjungen aus ihren Eiern schlüpfen, kommt es zum Streit. Und Wacker, aber hört doch einfach selbst.
Nanu, wo bin ich?
Hilde, die nachsichtige Steinadlerin, war schon im Morgengrauen losgedüst, um ein kräftiges Frühstück zu fangen, denn heute sollte der Tag sein, an dem ihre Jungen schlüpfen.
Guten Morgen, was seid ihr denn für merkwürdige Kiesel? Los, aufwachen, ihr Schlafmützen. Ich will mit euch plaudern. Ihr redet wohl nicht mit jedem. Macht auch vornehm, hä?
Natürlich bekam Wacker keine Antwort von den Adlereiern. Er ließ sich beleidigt zum Rand des Nestes rollen und äugte vorwitzig über die Nestkante hinaus. Direkt vor seiner Nasenspitze ging es hunderte von Metern steil bergab.
Der Steinschlag soll mich treffen. Wo bin ich? Wie komme ich hierher?
Von hier oben hatte man einen fantastischen Ausblick. Noch nie zuvor hatte Wacker so etwas Tolles gesehen. Klein und winzig sah er unten im Tal die Sulper fließen und ganz weit hinten am Horizont die Klumpe münden. Dort irgendwo müsste der Wasserfall sein, unter dem die Taubkiesels wohnen. Der Wasserfall. Jetzt fiel es Wacker wieder ein. Der Lügenfisch. Dieser Bonzo Plöff oder wie auch immer er hieß und was auch immer er in Wirklichkeit war, hatte versprochen, ihn zum Wasserfall zu bringen. Doch was war dann mit ihm passiert? Das Letzte, was Wacker sicher wusste, war, dass ihn dieser eigenartige Fisch mit den kurzen Beinen verschluckt hatte und er sich in seinem Magen wiederfand. Alles andere fühlte sich eher an wie ein nebliger Traum. Da war ein Gefühl, als sei er im Dunkeln durch die Lüfte geflogen. Aber all seine Erinnerungen lagen wie in einem Schleier. Und wer waren schließlich diese beiden eingebildeten, sprachlosen Kiesel? Er konnte sich darauf keinen Reim machen. Auf einmal unterbrach heftiges Klopfen und Hämmern Wackers Gedanken. Es waren die beiden Adlerkinder, die zu schlüpfen begannen. Sie piekten und hämmerten von innen gegen die Eierschalen, sodass diese Risse bekamen und kleine Stücke herausbrachen.
So war das doch nicht gemeint, Kumpels. Ihr braucht doch nicht gleich vor Ärger zu zerspringen.
Doch unbeeindruckt hackten und pickten die Adlerjungen an ihren Schalen weiter und hatten sich bald aus ihren Eiern befreit.
Wer seid ihr? Wie heißt ihr?
Zitzitze, kein blassen Schimmer, Brüderchen. Wir haben doch keine Namen, wir sind doch eben erst ausgeschlüpft.
Krieh, krieh, was ist du, Frau Pelz? Mach dich an die Arbeit, los, schlüpf aus, Drilling.
Ja, richtig, mach dich ans Werk, Brüderchen, schlüpf schon endlich aus.
Wie stellt ihr euch das vor? Ich kann nicht ausschlüpfen wie ihr. Ich bin doch kein Ei, ich bin ein Kieselstein.
Zitzitze, red nicht. Wenn du nicht ausschlüpfen willst, werden wir dir nachhelfen, Brüderchen.
Lasst mich in Ruhe. Was wollt ihr? Das kitzelt.
Du hast aber eine dicke Schale. Da müssen wir wohl kräftig picken.
Zitzitze, schlüpf auf oder spring raus. Zitzitze, schlüpf auf oder spring raus.
Sie pickten so kräftig auf Wacker ein, dass er wie ein Gummiball im Nest hin und her rollte. Und als nicht das passierte, was sie sich wünschten, wurden sie immer frecher. Sie schubsten Wacker immer wilder, bis er nicht mehr wusste, wo oben und unten war, und er sein Gleichgewicht verlor. Und plötzlich, nach einem letzten kräftigen Schubser, rollte Wacker über die Nestkante, sprang mit zwei Sätzen zum Abhang der Bergkuppe und fiel schreiend die Steilwand hinab in die Tiefe. Er holperte und polterte über Erdspalten und Bodenrisse bis zum Fuße des Abhangs. Dort blieb er etwas ramponiert und ein klein wenig angeschlagen vor einem Felsbrocken liegen. Wacker hatte sich, den Himmel sei Dank, nicht ernsthaft verletzt. Vor ihm, auf dem Felsbrocken, saß ein merkwürdig verrenktes Ding. Es sah aus wie ein Geißbock ohne Geweih. Das Ding machte Turnübungen und war in Wirklichkeit ein Steinbock ohne Hörner. Es war Friedel, Friedel Flickflack, um genau zu sein. Friedel war ein gymnastischer Steinbock. Er stammte aus einer Artistenfamilie und trainierte für seinen großen Auftritt als Bodenbock-Akrobat. Deshalb hatte er seine Hörner abgeschraubt, von wegen der Verletzungsgefahr. Insbesondere beim freibeinigen Kopfstand, beim gestreckten Seitensprung und beim abgehockten Bocksprung mit halbfachem Vornübersalto störte es ihn mächtig. Friedel trainierte gerade an seiner einzigartigen Hauptattraktion, dem taktlosen Hufzehschnippen. Für Menschen, auch für Kleine, ist das rhythmische Schnippen zwischen Daumen und Mittelfinger nicht allzu schwer zu erlernen. Versucht man jedoch einmal mit seiner dicken Zehe und der Mittelzehe oder auch der Zeigezehe zu schnipsen, lernt man schnell zu ermessen, wie schwer es wohl für einen Steinbock sein muss, dies zu tun. Noch dazu haben Böcke nur 2 Hufzehen und nicht 5 zur Auswahl wie wir. Da muss man schon ein Geschicklichkeitskünstler sein oder ein Zirkusartist und sehr, sehr lange trainieren und eine Menge Geduld haben, bis es was wird. 5 Jahre, 6 Monate, 2 Wochen und ungefähr genau 7 oder 8 Tage hatte Friedel an seiner Hauptattraktion geübt. Und jetzt beherrschte er sie nahezu perfekt. Jetzt war Friedel eine Weltneuheit. So stand es jedenfalls auf dem Plakat, das er sich gemalt hatte und das seinen großen Auftritt ankündigte. Dort stand zu lesen:
Demnächst in diesem Theater, Friedel Flickflack, der gymnastische Steinbock, die Weltneuheit in der Zirkusmanege, überragender Geschicklichkeitskünstler, einzigartiger Bodenbock-Akrobat, atemberaubender Hufzehendompteur, alles in einer Person.
Und das war noch untertrieben. Denn kein akrobatischer Steinbock außer ihm konnte mit seinen beiden Hufzehen nur annähernd so laut und so taktlos schnippen, schnipsen und schnalzen wie Friedel. Die Hufzehen-Dressurnummer war Friedels Hauptattraktion, aber er konnte noch viel mehr. Er war Hochseileintänzer und Gummidegenschlucker. Er konnte mit seinem Bürzel reden, so wie Bauchredner es mit ihrem Bauch tun. Er dressierte Trompetentierchen und gefährliche Steinläuse. Er war Zauberer, Steilwandfahrer und Clown. Alles in einer Person. Aber eines konnte er noch nicht: jonglieren. Wie gesagt, Friedel stammte aus einer 1A-Artistenfamilie und alle außer ihm beherrschten die Jonglierkunst ganz vorzüglich. Nur er hatte es nie gelernt. Ihm fehlte es an Übung, denn im Hochgebirge haben Jonglierbälle Seltenheitswert. Da kam ihm ein großer grüner Kieselstein, wie Wacker einer war, wie gerufen. Er hob Wacker vom Boden auf, wog ihn prüfend zwischen seinen Hufzehen. Dann ließ er ihn spielerisch von Huf zu Huf hüpfen.
Getrommelt und gepfiffen, nicht übel, der könnte gehen.
Wer könnte gehen?
Trommel, Wirbel und dreifacher Tusch, der kann ja reden.
Ich kann noch viel mehr als nur reden. Ich kann sogar sägen und schnarchen, dass das Flussbett zittert.
Überragend, lass hören, das ist ja ein Ding. Ein schnarchender Jonglierball? Wir sind ein Team. Gemeinsam werden wir eine doppelte Weltneuheit allererster Güte.
Ich bin kein Jonglierball, ich bin Wacker, der Schnarchkäsel.
Umso besser. Hereinspaziert, hereinspaziert. Trommel, Wirbel und dreifacher Tusch. Sehr verehrter Publikum, Friedel der Weltneuheit jongliert Wacker, der Schnarchkäsel, ohne Netz und doppelter Boden. Narr, wie würde dir das gefallen? Wir werden weltberühmt.
Nix da, kommt nicht in Frage. Ich bin in letzter Zeit genug herumgeschubst worden. Außerdem jongliere mit einem Stein ist doch nichts Besonderes, das kann doch jeder.
Eiliger Trapezabsturz und vierfacher Knochenbruch. Da hast du allerdings recht. Das hab ich übersehen. Nur mit einer Stein jonglieren, das ist wirklich keine Kunst.
Siehste? Also leg mich wieder hin und lass mich schlafen. Es ist Zeit für mein klitzekleines Nickerchen.
Glaubst du, so schnell gibt er rauf? Da kennst du Friedel Flickflack aber schlecht. Jingelchen, lass mich mal in Ruhe überlegen. Nix übereilen, dazu fällt mir schon noch was ein.
Man könnte sich vorstellen, dass Steinböcke, wenn sie einmal in Ruhe überlegen müssen oder ein wichtiges Problem zu überdenken haben, sich bequem auf einen Felsbrocken flezen, ihren sorgenschweren Kopf auf die Vorderläufe stützen und geduldig auf eine Lösung warten. Das mag bei normalen Steinböcken auch der Fall sein und funktionieren. Bei gymnastischen Steinböcken führt es zu nichts. Insbesondere akrobatische Böcke müssen stattdessen elastische Überlegungsübungen anstellen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Also begann Friedel zu turnen. Er machte Spagatgrätschen und halbgestreckte Schwungstützen ohne Erfolg. Er turnte famos eingerollte Wendesprünge und abgehockte Überschläge, ohne dass ihm was einfiel. Er sprang Saltos vorwärts und rücklings, zwei- und dreifache, schlug Räder und rund erneuerte Riesenfelgen, keine Idee.
Da hilft nur die Überübung, der entlaubte Purzelbaum mit doppelt verzahnter Aluminiumschraube und dreigeviertelter Drehung, dabei fällt mir immer was ein.
Und tatsächlich, während er den entlaubten Purzelbaum mit doppelt verzahnter Aluminiumschraube und dreigeviertelter Drehung turnte, bekam er eine Idee.
Jubel, Trubel und findfacher Applaus. Jingelchen, ich hab's. Ich werde dir freibeinig jonglieren ohne Berührung. Das wird eine überzeugende Glanzleistung für mein Weltneuheitenprogramm und du wirst nicht von Huf zu Huf gehüpft. Freibeiniges Jonglieren einer schnarchenden Kiesel ohne Berührung. Überwältigend. Das gab's noch nie. Da bin ich mir überaus sicher.
Da bin ich mir auch ganz sicher. Und das wird es auch nie geben, denn es wird nicht funktionieren.
Jingelchen, sei nicht so übellaunig. Friedel wird dir schon überzeigen. Wir müssen halt eine Menge üben, dann wird's schon klappen. Alles reine Übungssache. Wir werden überall gastieren und überirdische Erfolge feiern. Man wird uns mit Preisen überschütten. Los, wir beginnen sofort mit dem Üben.
Friedel warf Wacker mit einem leichten Linksschwung in die Höhe. Er kickte ihn von Schulterblatt zu Schulterblatt und balancierte ihn auf seinen Hornstumpen, erst links, dann rechts. Dann ließ er Wacker den Rücken herunterropsen und stoppte ihn geschickt mit seinem Bürzel.
Paukenschlag und schepperndes Blech. So, aufgepasst jetzt. Jetzt wird's ernst. Feste die Daumen drücken. Ich schüttel dich mit Birzel von Iber und jonglier dir ohne Berührung.
Friedel schleuderte Wacker mit seinem Bürzel im hohen Bogen vornüber, aber viel zu kräftig. Von Jonglieren keine Spur. Wacker flog schnurgeradeaus am Übungsfelsen vorbei, polterte den Abhang hinunter, purzelte den Hügel hinab und plumpste mit wilden Saltos in Richtung Waldrand weiter. Er sauste über Stock und Stein, bis seine Überschläge endlich langsamer und seine Sprünge kleiner und immer kleiner wurden und er benommen gegen etwas Weiches stupte. Noch taumelnd öffnete Wacker seine Augen und schaute sich um. Er lag am Fuße einer riesigen Steineiche. Und um ihn herum standen im Schatten des Baumstammes, wie aus dem Boden geschossen, vier feiste Steinpilze. Die Pilzlinge trugen eine wilde Zottelmähne, sozusagen ein Rundum-Pony, eben wie richtige Pilzköpfe, sehr verwegen. Ganz offensichtlich war Wacker mitten in die Proben einer Pilzrap-Kapelle geplatzt. Das sah man sofort, denn die Pilzjungs hatten das ganze Pipapo, was zu einer richtig schrägen Musik unbedingt dazugehört. Tröten, Schellen und Rasseln, Spieldosen und ein schlagfestes Schlagzeug, auf dessen Basstrommel in gelben Buchstaben Kuniberts Kollaps-Kombo zu lesen stand.
Hey, Schorschel, was bist du denn für eine Marschel? Fliegst hier durch den Wald, landest, dass es knallt.
Ich bin keine Flugmarschel. Ich heiße Wacker und bin ein Flusskiesel.
Er nennt sich Wacker, der kleine Racker, ein Kiesel aus dem Wasser. Das wird ja immer krasser. Ein Stein so grün wie Moos ist ja famos. Nun mal los, gib goes, erzähl deine Story, aber sorry. Von Anfang bis Ende, comprende?
Und so begann Wacker, der Steinpilz-Kombo, seine ganze Geschichte zu erzählen. Von Anfang an. Wacker berichtete Kuni und den Pilzkopf-Jungs von seinen Kieselkumpels im Flussbett der Sulper und seinen Schnarchkonzerten, wie er sich aufmachte zum Wasserfall der Klumpe, um seine schwerhörigen Kieselverwandten, die Taubkiesels, aufzusuchen und dabei die Bekanntschaft des schlimmen Schummelfisches machte und wie er deshalb in die Fänge der Steinadlerin Hilde geriet. Er erzählte von den Adlerjungen, die ihn aus dem Nest schubsten, weil sie glaubten, er sei ihr Brüderchen und zu faul zum Ausschlüpfen, und wie er so den gymnastischen Steinbock Flickflack vor die Hufe fiel, und so weiter und so weiter und so fort. Als Wacker geschlossen hatte mit seiner Erzählung, stellte Kuni, der Chef der Kollaps-Kombo, ihm seine Jungs vor.
Das sind Ro, Jo und K.O. sind natürlich Künstlernamen, musst du wissen. Eigentlich heißen sie Robert, Johannes und Konstantin, aber das kann sich ja kein Pilz merken. Weißt du, Wacker, an sich ist unsere Band ja kompletto, aber für einen schräg geschnarchten Grundrhythmus hätten wir noch Verwendung. Was meint ihr dazu, Jungs?
Voll fette Idee!
Jo, jo, super gut, ne?
Solange ihr nicht das Lied vom Marmorschwein dudelt, soll's mir recht sein. Yeah!
Hey Mann, schau uns an, der Gruf zieht dich in unseren Bann. Nix Männlein steht im Wald, wir hocken, dass es knallt. Hey Mann!
Das gefällt mir. Endlich mal was Flottes. Ich werde ein wenig eindösen und wenn ich zu schnarchen beginne, setzt ihr ein.
Gesagt, getan. Wacker war so bittermüde, dass es ihm nicht schwer fiel, auf der Stelle einzuschlafen, und nicht lange, dann schnarchte er im wilden Rhythmus und die Kollaps-Kombo probte ihren neuen Song dazu.
Hey Mann! Schau uns an, der Gruf zieht dich in unseren Bann. Nix Männlein steht im Wald, wir hatten, dass es knallt. Hey Mann! Hey Mann, schau uns an, jeder tut, was er kann. Sehen wir aus wie Schlagertrullis, Hitparaden, Schnulzen, Schrullis. Hey Mann! Hey Mann, schau uns an, von wegen still und stumm. Wir rappen alle Äste krumm und rufen morsche Bäume um. Hey Mann! Hey Mann, hör uns an, ich geb dir meine Sporen drauf. Jetzt sperre mal die Ohren auf. Alle Schlagerschullis gehören in die Gullis. Hey Mann!
Während am Fuße der Steineiche die feisten Rap-Pilze ihr wildes Konzert zum Besten gaben und Wacker dazu monoton schnarchte, versuchte hoch oben in der Krone des Baumes das Steinkauzweibchen Thea einen Patienten zu kurieren. Sie war nämlich Doktorin von Beruf, genauer gesagt Psychiater. Im Wipfel der Eiche an einem kräftigen Ast unweit ihres Nestplatzes führte sie ihre Praxis. Dort schaukelte ein verwittertes Messingschild im Wind, auf dem zu lesen stand:
Dr. Thea Peutel, ausgelernte Psychiaterin und Seelenklempnerin. Spezialkenntnisse auf allen Gebieten. Sprechstunden ab 20 Uhr, da nachtaktiv. Sonst keine Vereinbarungen. Nur Privattierpatienten. Bequeme Couch vorhanden, Anflug kostet extra.
Thea hatte also gerade ihren wichtigsten Dauerpatienten aufs Sofa gelegt. Es war der wuselige Steinmater Harry Hurtig, der sich aber Harry Hurtig nannte, denn er war gebürtiger Franzose. Harry hatte es mit den Nerven. Er war ein totales Nervenbündel, eine gnadenlose Nervensäge. Keine Mikrosekunde konnte er ruhig halten, Immer war er am Hippeln, am Krippeln und am Herumzappeln.
Na, wie fühlen wir uns denn heute?
Oh, Sarah, komm, sie kommt so wie immer, formidable, ich könnte Bäume ausreißen. Ich habe auf der Weg hier aus reines Übermut eine ganze Schneise in den Wald geschlackt.
Sie sind überaktiv. Sie können einfach nicht abschalten. Eine typische Steinmarderkrankheit. Und was ist mit der Quacksalbe, die ich Ihnen verschrieben habe? Wie hat denn die geholfen?
Très bon, formidable. Ich lag 2 Tage völlig flach, nachdem ich die Tube geschluckt hatte. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich der Salbe auf Dauer gut vertrage. Ich hatte mächtiges Magendonnern und Bauchgewitter und mein Herz schlug mir bis zum Hals.
Die Quacksalbe war zum Einreiben gedacht, Monsieur Urtig, nicht zum Schlucken.
Ari wippte hektisch auf dem Sofa auf und ab und hin und her. Er wechselte völlig entnervt im 2-Sekunden-Takt seine Stellung. Er warf sich flink vom Bauch auf den Rücken, vom Rücken auf die linke Seite, von der linken Seite auf die rechte und so weiter. Mal sprang er ungeduldig auf oder lief fix und flugs im Kreis umher, mal stolperte er schusslig über seine eigenen Füße, um sich ruckzuck mit einem Satz wieder aufzurappeln. Keinen Bruchteil einer Sekunde blieb er unbewegt. Er kribbelte mit seinen Vorderläufen, wedelte ruhelos mit seinem buschigen Schwanz und reckte seinen Kopf huschelig in alle Richtungen.
Monsieur, Sie sind ein komplettes Nervenbündel. Beruhigen Sie sich, Ari, Sie sind ja außer Rand und Band. Wenn Sie so weitermachen, brennen Ihnen bald die Sicherungen durch.
Naturellement, oui, oui, Madame. Sie haben recht. Ich bin komplettement aus dem Häuschen. Total zermandert.
Und wie steht es mit dem Golfspielen? Kommen Sie gut voran?
Oh la la, kommen Sie nicht schlecht, nicht schlecht. Aber Golf ist eben ein sehr langsames Spiel. Une catastrophe pour moi. Ich bin in 0, nichts vor den Bällen am Ziel.
Das ist aber nicht der Sinn der Übung. Sie sollen Ihre Ruhe wiederfinden, Monsieur. Golf ist ein Sport der Besinnung und der Konzentration. Sie sollen dabei ausspannen.
Ausspannen? Sie haben leicht reden, ma chérie. Vor jedem Aufschlag bekomme ich Lampenfieber. Mein Blut kocht in allen Adern. Sellerie, wie der Franzose sagte, so ist das Leben. Ich bin eben ein komplettement eisblütiger Steinmarder, Madame.
Frau Dr. Peutl verschrieb Ari eine Großfamilienpackung Quacksalbentropfen und beschwor ihn, das Golfspiel in Zukunft ernster zu nehmen.
Schließlich geht es um Ihre Gesundheit, Herr Hurtig. Sie müssen sich erholen. Und denken Sie an unseren nächsten Termin in einer Woche. Und nicht vergessen, meine Sprechstunde beginnt erst um 20 Uhr. Nicht, dass Sie wieder Stunden früher Sturm klingeln.
Pardonnez-moi, ich werde mich bemühen. Au revoir, Madame, au revoir et merci beaucoup.
Ari sprang hurtig von der Couch, verstaute die Großfamilienpackung Quacksalbentropfen in seiner Golftasche und kletterte in Windeseile den Stamm der Steineiche hinab. Unten angekommen, stolperte er leichtfüßig über eine Luftwurzel und stürzte kopfüber der Länge nach hin. Jetzt sah er vor sich Wacker liegen, der unermüdlich weiterschnarchte. Längst hatten Kuni, Jo, Ro und K.O. die Jungs der verwegenen Pilzkopf-Kombo aufgehört zu spielen und waren erschöpft eingeschlafen. Einzig Wacker gab noch weiter schnarchend den Takt an.
Oh lala, die schickt mir der E-Mail ein schnarchender Golfball. Fantastik für eine Partie. Na, Golf bist du perfekt, Mo. Endlich muss ich nicht mehr vor dem Ball am Ziel sein. Du schnarchst und ich kann dich überall wiederfinden.
Ari kramte aufgeregt in seiner Tasche und zog wahllos einen Golfschläger heraus. Er fuchtelte mit ihm genervt in der Luft umher, dann zielte er haargenau, kniff die Augen zu und setzte zum Aufschlag an. Es machte Bock und Wacker flog wie ein geölter Blitz durch die Waldschneise in Richtung der Wiese. Wie man sich denken kann, schreckte Wacker sofort auf, als ihn der Golfschläger von Ari traf. Aber er sauste so feilschnell durch die Lüfte, dass er nicht einmal Zeit dazu bekam, aufzuschreien. Erst als er mit einem mächtigen Schlag auf der Wiese einschlug, kreischte er verwirrt auf.
Hui, Donnerwetter, was war das jetzt? Kuni, wo bist du? Ihr Pilzköpfe, wo seid ihr? Was ist passiert?
Wacker war mitten auf der Wiese gelandet, ganz in der Nähe eines Steinhaufens. Viel mehr konnte er nicht ausmachen, denn es war ja stockdunkle Nacht. Aus der Ferne hörte er eine aufgeregte Stimme krakeln.
Hallo, hallo! Schnarchendes Goldgesell, hallo! Hallo! Gleich hab ich dich.
De mon ami, wo bist du?
Hallo, hallo!
Wacker ängstigte die fremde Stimme. Er kauerte sich tief ins Gras und blieb mucksmäuschenstill. Sein Kieselgefühl sagte ihm, dass es wohl besser sei, jetzt nicht zu antworten. Er blieb regungslos im Gras liegen, eine halbe Ewigkeit lang bis ungefähr genau 4:30 am Morgen. Als endlich die Sonne am Horizont bernsteingelb durch den Frühnebel schillerte, begann er ein wenig verspätet mit seinem Morgenschlummergeschnarche. Er hatte sich gerade so richtig eingesägt, als ihn schon wieder etwas störte. Es brummelte und surrte um ihn herum, das Brummen und Summen wurde schnell lauter und verwandelte sich bald in ein schrilles und metallisches Quietschen, als nähere sich mit einem Affenzahn eine gigantische Eisenmaschine. Dann pfiff und dröhnte es bedrohlich, ungefähr genau so. Aus heiterem Himmel wurde es wieder totenstill auf der Wiese. Wacker schaute sich verdutzt um. Was war das? Mitten aus dem Steinhaufen surrte ein dickes Insekt hervor. Es war schokoladenbraun mit quittengelben Querstreifen und sah höllisch gefährlich aus. Aber auch ein bisschen lustig, denn seine Flügel waren viel zu klein geraten und es hatte einen Staubwedel unter dem Arm geklemmt.
Was bist du denn für eine Brumme?
Ich bin Suse, die Steinhummel.
Ha, ha, tschi! Gesundheit.
Danke.
Hast du diesen Krach veranstaltet?
Aber ja, wer sonst? Hat es sich schön gefährlich angehört?
Total gefährlich.
Prima, das freut mich.
Ha, ha, tschi! Gepflegtheit.
Danke.
Und bist du auch so gefährlich, wie du dich anhörst?
Ach, Ivo, ich bin nur ein wenig übergewichtig. Deshalb klinge ich so doll. Das liegt an meinem Resonanzkörper.
Resonanzkörper? Ist das ansteckend?
Nein, ganz und gar nicht. Wenn Hummeln schwärmen, geht's eben nicht ohne Lärmen.
Hat Gewichtigkeit.
Danke.
Und wieso musst du laufend niesen?
Berufskrankheit. Blütenpollen. Ich fliege den ganzen Tag von Blume zu Blume und bestäube die Blüten. Das ist mein Job.
Fliegen kann ich auch. Ich weiß zwar nicht genau wie, aber manchmal funktioniert's. Neulich flog ich im Bauch eines Schummelfisches sogar bis ins Hochgebirge, direkt in ein Adlernest hinein. Und letzte Nacht bin ich vom Wald aus bis hierher geflogen.
Kladderadatsch, ach was. Das war sicher nur dieser Ari, dieser nervige Steinmarder. Der spielt seit neuestem Golf mit allem, was umherliegt. Ein stinklangweiliges Hobby, sage ich dir.
Ha! Tschi! Geschwätzigkeit.
Danke.
Und du? Hast du außer deinem Genieße auch ein Hobby?
Klar, ich sammle Geräusche, überlaute Geräusche. Ich bin Krachexpertin und Radauimitatorin.
Hast du schon ein Schnarchen in deiner Sammlung? Ich kann nämlich ganz prima schnarchen. Das ist mein Hobby.
Ja, das war nicht zu überhören. Du hast mich mit deiner Schnarcherei geweckt. Naja, schwamm drüber. Ich muss schon sagen, ich habe schon so einiges an ohrenzerreißendem Lärm gehört. Aber dein Schnarchen stellt allen Radau in den Schatten.
Ha, ha, tschi! Geschmeidigkeit.
Danke.
Kannst du es mir mal vormachen? Ich meine, ich habe mich noch nie selbst schnarchen gehört. Bitte, bitte.
Ich kann's ja mal probieren.
Schnarch ich wirklich so laut?
Noch viel lauter.
Das hört sich ja richtig gefährlich an. Jetzt verstehe ich, warum mich die Kieselältesten aus der Sulpa vertrieben haben.
Die Kieselältesten? Wer sind die Kieselältesten? Und wieso vertrieben?
Und so erzählte Wacker Suse seine Abenteuer. Aber nicht von A bis Z, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern umgekehrt. Von hinten nach vorne nämlich. Rückwärts eben, weil es spannender war. Er erzählte von den Jungs der Pilzkopf-Kombo, vom gymnastischen Steinbock Flickflack, von der nachsichtigen Steinadlerin Hilde, vom schlimmen Schummelfisch Lügbert, von seinen Kieselkumpels aus dem Flussbett der Sulpa, von Drafi Deichtor, von den Brockhausers und seinem Lieblingsfeind Kieselgurt, von Onkel Bimsstein und Fräulein Igittigitt und natürlich von seinem liebsten Freund, dem kirschkernkleinen Philosophen Kiesel Plankton.
Da hast du aber viel erlebt und bist ganz schön weit rumgekommen. Und wo hat's dir am besten gefallen? Ich kann nicht.
Macht nix. Trotzdem Gesundheit.
Extra danke.
Am liebsten wäre ich wieder zu Hause, bei meinen Kumpels, im Flussbett. Aber die werde ich wohl nie wiedersehen. Und jetzt, da ich mich selbst hab schnarchen hören, bin ich mir sicher, dass es auch besser so ist. Den Krach hält auf Dauer kein Kiesel aus.
Kolores, kein Grund zum Verzagen. Das mit deinem Schnarchen ist doch kein Problem. Du vergisst, ich bin eine Krachexpertin. Es gibt da ein Trick.
Gespanntheit.
Danke.
Einen Trick?
Ja, ganz einfach. Nur wenn du auf dem Rücken liegst, schnarchst du. Du musst dich beim Schlafen auf den Bauch legen.
Du meinst, wenn ich mich auf den Bauch drehe, höre ich auf zu schnarchen? So einfach ist das?
Ja, genau so einfach ist das. Und außerdem meint es das Schicksal nicht schlecht mit dir. Du liegst hier ganz in der Nähe von deinen Kumpels. Die Sulpa verläuft direkt hinter diesem Hügel dort. Keine 2 Flugminuten von hier entfernt.
Was? Ist das wirklich wahr? Ja, dann bin ich ja fast zu Hause.
Na ja, sag ich doch. Das Problem ist nur, wie kommst du dorthin? Gehen kannst du nicht. Und wie man richtig fliegt, weißt du auch nicht.
Da hast du recht. Dann werd ich wohl bis ans Ende meiner Kieseltage hier liegen bleiben müssen. So kurz vom Ziel. Ich bin wirklich ein Unglücksstein.
Jetzt wisch dir die Tränen aus den Augen. Wir werden gemeinsam schon eine Lösung finden.
Tschi! Sauerteig.
Danke.
Soll das etwa heißen, du fliegst mich rüber zur Sulpa? Das werde ich dir nie vergessen. Du bist eine Superbrumme.
Langsam, langsam. Davon war nicht die Rede. Ich würde dir ja gerne helfen. Aber du bist viel zu schwer für mich. Ich bin zwar ein ziemlicher Brummer, aber das schaffe ich nicht. Meine Flügel haben schon so genug mit meinem Resonanzkörper zu kämpfen.
Hatschi! Riecht Cremigkeit.
Danke.
Dann ist alles verloren. Vorbei, alles vorbei. Ich bin ein echter Pechkiesel.
Still. Sei still, Moment mal, ich höre was.
Suse legte sich ins Gras und hielt ihr Ohr auf den Boden, so wie es die Indianer tun, wenn sie horchen.
Der da, der ist gut.
Da kommt wer. Ich mache einen Erkundungsflug, bin gleich wieder zurück. Rühr dich nicht vom Fleck.
Und da, ein ganz flacher.
Den hab ich zuerst gesehen.
Nee, der ist mein.
Nach einer Weile kam Suse aufgeregt zurück. Sie surrte turbulent im Kreis herum und winkte Wacker dabei freudig mit ihrem Staubwedel zu. Sie flog einen gewagten Looping, dann noch einen zweiten und einen dritten und setzte schließlich laut dröhnend zur Notlandung an.
Wo warst du? Was hast du gesehen?
Frag nicht. Tu jetzt genau, was ich dir sage.
Gespanntheit.
Danke. Zu dumm aber auch, dass du ausgerechnet grün bist. Du fällst kaum auf hier in der Wiese. Außerdem bist du viel zu rund.
Geschmacklosigkeit.
Danke. Hör zu, bleib einfach so liegen. Du darfst nicht zittern, nicht reden, nicht schlafen und vor allem nicht schnarchen. Benimm dich einfach wie ein ganz normaler Kieselstein. Dann hast du vielleicht eine Chance, sehr bald bei deinen Kumpels zu sein.
Geschraubtheit.
Danke. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Höflichkeiten. Pass auf, es wird nicht leicht werden, aber hab Vertrauen. Egal was passiert, bleib ruhig. Ich werde jetzt verduften und sie anlocken.
Wen anlocken? Verduften wohin? Ich verstehe gar nichts mehr.
Wenn alles klappt, sehen wir uns demnächst am Flussbett der Sulpa wieder. Und du kannst mich deinen Kumpanen vorstellen. Mach's gut und immer dran denken. Leg dich beim Schlafen auf den Bauch. Wenn du nicht schnarchen willst.
Aber Brummer, wohin verduftest du?
Es brummelte und surrte um ihn herum. Das Brummen und Summen wurde schnell lauter und verwandelte sich bald in ein schrilles und metallisches Quietschen, als näherte sich mit einem Affenzahn eine gigantische Eisenmaschine. Dann pfiff und dröhnte es bedrohlich, als koche Wasser in einem monströsen Kessel, der zu explodieren drohte. Doch nicht genug damit. Es kam noch viel schlimmer. Naja, ihr wisst schon. Dann war es still. Aus einiger Entfernung hörte Wacker jetzt 2 Stimmen, die sich schnell näherten.
Jule, hierher, der Krach kommt von da.
Nein, von dort, ganz sicher, von dort drüben, vom Steinhaufen.
Die Stimmen gehörten zwei Kindern, einem Jungen und einem Mädchen, die angezogen von dem Radau direkt auf Wacker zuliefen.
Keine Ahnung, was das war. Jetzt ist wieder alles still. Vielleicht ein Traktor oder ein Rasenmäher.
Tja, vielleicht. Ist ja auch egal. Komm, lass uns weiter suchen.
Als Paul und Jule, so hießen die beiden Kinder, über die Wiese liefen, bückten sie sich manchmal und hoben etwas auf und steckten es in ihre Taschen.
Aber nur die Flachen, die springen am besten.
Weiß ich selbst. Paul, schau mal. Der ist schön grün.
Ach Jule, die Farbe spielt doch keine Rolle. Flach müssen sie sein, sonst hat's keinen Sinn. Und der da ist dick und rund und plumpst ungefähr genau wie ein Backstein ins Wasser.
Egal, schön ist er. Ich nehme ihn mit. Basta.
Jule beugte sich über Wacker, hob ihn auf und verstaute ihn in ihre Tasche.
Das reicht jetzt. Jeder hat 10 Kiesel.
Dann los, auf zu Sulpa. Wer zuerst dort ist, bekommt einen Extrapunkt.
Sie rannten quer über die Wiesen und Felder den Hügel hinab und blieben atemlos am Ufer der Sulpa stehen.
Ich hab gewonnen.
Nein, wir waren gleich schnell. Außerdem zählt es nicht. Du bist früher losgelaufen.
Also gut, für jeden einen Extrapunkt. Aber du musst anfangen.
Jule griff in ihre Tasche und zog einen flachen, grauen Stein hervor. Sie polierte ihn etwas an ihrem Kniestrumpf, ging in die Hocke und peilte über die Wasseroberfläche. Dann warf sie den Kiesel mit Schwung übers Wasser. Der Kieselstein sprang und hüpfte auf und ab.
Einmal, zweimal, dreimal.
Gar nicht so schlecht, Jule. 3 Punkte plus ein Extrapunkt. Macht 4 insgesamt. Aber Achtung, jetzt kommt mein Superwurf.
Auch Paul peilte übers Wasser, zielte und warf.
Einmal, zweimal, dreimal, 4-mal. Ich führe 5-4. Jetzt wieder du.
Jule griff erneut in die Tasche und zog diesmal Wacker hervor.
Der bringt dir kein Glück, Julchen. Der ist viel zu rund und zu schwer. Der säuft dir ab wie ein Sandsack.
Wart's nur ab.
Jule schaute sich Wacker noch einmal genau an und murmelte ihm zu.
Mach mir keine Schande, Kiesel.
Sie beugte sich tief hinunter und warf Wacker in einem ganz flachen Bogen in die Sulpa. Wacker platschte ins Wasser, dass es nur so spritzte. Aber er ging keineswegs sofort unter. Er machte einen ersten verhaltenen Sprung. Dann hüpfte er einen zweiten und einen dritten und schließlich noch einen vierten und sogar noch einen fünften.
3-mal, 4-mal, 5-mal.
Wacker hörte noch, wie Jule vom Ufer her jubelte.
Ich wusste doch, dass er mir Glück bringt. 5. Hast du's gesehen, Paul? 5. Das ist Rekord.
Wacker war nach seinen famosen Sprüngen abgetaucht und in eine gefährliche Strudelströmung geraten. Die wirbelte ihn so wild in der Sulpa umher, dass er die Augen schließen musste, sonst wäre ihm ganz übel geworden. Mit einem Mal spürte er, wie der Sog nachließ und er auf den Grund der Sulpa zutaumelte. Dort landete er überaus weich. Und wie weich er landete. Er traute sich vor lauter Aufregung nicht, seine Augen zu öffnen. Aber er wusste genau, wo er war. Nirgends sonst auf der Welt würde es sich auf Anhieb so wohlfühlen wie hier. Das erkannte er auch mit geschlossenen Augen. Nirgendwo würde es besser riechen und nirgendwo würde das Sulpawasser so unvergleichlich lecker schmecken als hier. Ja wirklich, Susa hatte recht. Das Schicksal meinte es gut mit Wacker. Er war haargenau wieder dort gelandet, wo seine Abenteuer begonnen hatten. Mitten auf seiner alten Lieblingsdöskieselalge, Wacker war endlich wieder zu Hause. Natürlich wurde seine Rückkehr sofort bemerkt. Es waren die Brockhaus-Zwillinge, die, wie wir wissen, einen besonders leichten Puff haben.
Wie? Was? Warum? Wacker ist zurück? Wacht auf! Wacht alle auf! Das ist ja eine Semmelknödel, Senfgurken, Senkleber, Sensation! Ganz klar, eine astreine, sensationelle Sensation! Eine Sensation ist ein außergewöhnliches Ereignis, ein seltsames Geschehen, ein extraordinäres...
Ganz klar, klar wie Klopsbrühe.
Im Nu waren alle Kiesel der Sulpa aufgewacht und quasselten freudig durcheinander.
Wer, wessen Elle, was eine Sensation es? Weil,
kommender Hämwecker. Erzähl, was hast du alles erlebt, mein Junge?
Jetzt lass den Jungen doch erstmal in Ruhe ankommen. Er muss kieselmüde sein. Sensationen sind sehr anstrengend.
Was heißt hier Sensation? Liebe Kieselgemeinde, Wacker ist ein Wunder widerfahren. Jawohl, ich nenne es Wunder. Aber weiter kam auch er nicht mit seiner scheinheiligen Predigt, denn Steinhäger schnitt ihm das Wort ab. Schluss jetzt mit dem Gesappel. Ist doch alles Kokolores hoch drei. Jetzt wird im Wacker sein Rückkehr gefeiert und sonst gar nix. So war ich Steinhäger hech, dort drauf trinke mal jetzt einer, dass es nur so scheppert und rappelt. Alle freuten sich, dass Wacker wieder bei ihm war. Professor Meilenstein kritzelte einige Willkommensgrüße in seinen durchnässten Notizblock. Fräulein Igittigitt von und zu Gallenstein schnauzte freundlich.
Ich glaub, ich seh nicht recht. Klein und stattlich ist er geworden, unser junger Herr Wacker. Klein und stattlich, ganz wie sein Vater.
Und damit hatte sie wieder einmal nicht ganz unrecht. Denn Wacker war tatsächlich durch all sein Gerolle und seine vielen Stürze ein gutes Stück kleiner geworden. Und sogar Wackers Lieblingsfeind Numero Uno, Kieselgurt, konnte seine Wiedersehensfreude nicht verbergen. Selbst Drafi Deichtor erfand zu Wackers Ehren eine neue Marmorschweinstrophe und trug sie sogleich vor. Doch am meisten von allen freute sich natürlich Plankton, der Kirschkernkleine Philosophenkiesel.
Es gibt geworfene Kiesel, die finden doch ihren Weg zurück.
Tja, zu guten Freunden ist kein Weg zu weit.
Es war wirklich eine Sensation. Diesen Übernachfreitag, an dem Wacker wieder zurückkehrte, wird kein Kiesel der Sulper je vergessen. Man feierte 3 Tage und 3 Nächte ein rauschendes Schlaf- und Schlafffest. Alles Gestein plemperte herum, pennte und pofte allein zu Wackers Ehren. Seit diesem Tag durfte Wacker an jedem Übernachfreitag zur Dösstunde nach Herzenslust schnarchen, ratzen und sägen. An allen anderen Tagen der Woche schlief er bäuchlings, mucksmäuschenstill und störte niemandes Schlaf. Und wenn ihr Glück habt und zufällig an einem Übernachfreitag pünktlich zu Beginn der Dösstunde am Ufer der Sulper spazieren geht, könnt ihr vielleicht Wacker den Schnarchkiesel ratzen und sägen hören. Und wenn nicht, dann wisst ihr, Wacker hat sich im Schlaf auf den Bauch gedreht und träumt still von seinen Abenteuern.